Die neue Ausgabe der Zeitschrift G liegt auch hier zum Mitnehmen. Also bedient euch nachher noch. Ja, dann starten wir mal mit einer neuen Predigtreihe heute. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was vielleicht mal wieder dran wäre, worüber wir uns austauschen möchten, worüber wir unsere Überlegungen, unsere Gedanken vertiefen möchten. Und da kam uns in den Sinn, dass wir einmal über die fünf, sechs Verse am Ende des Epheserbriefes uns intensiver beschäftigen wollen, wo die sogenannte Waffenrüstung Gottes uns vorgestellt wird und wo wir darüber nachdenken wollen, was diese einzelnen Elemente dieser Waffenrüstung für uns heute überhaupt bedeuten können. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, soweit mir bekannt ist, keiner von euch jetzt irgendwo in einer Armee dient, geschweige denn in der römischen Armee der damaligen Zeit. Deshalb sind diese Gegenstände für uns vielleicht gar nicht so, so praktisch vor Augen, oder vor Augen schon, aber nicht so praktisch in unserem Alltagsleben, sodass wir wissen sollten oder überlegen sollten, wie wir das einfach umsetzen können, weil es einfach auch nur eine Symbolik ist, diese einzelnen Waffen, die hier angekündigt werden oder die uns hier vorgestellt werden, die aber für uns geistlich gesehen, aber auch ganz praktisch in unserem Leben eine echte, gute Hilfe oder Ausrüstung sind, die wir anwenden sollen. Schlagen wir einfach mal Epheser Kapitel 6 auf. Ich lese uns zunächst mal den gesamten Text ab Vers 10. Da lesen wir in diesem Brief, den der Paulus geschrieben hat, geleitet durch Gottes Geist, also das sind Gedanken, die Gott uns selbst mitteilt. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis und gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmelswelten oder in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Ich habe bewusst mal so bis Vers 20 gelesen, weil es wird uns deutlich, das, was der Paulus uns hier vorstellt, diese Waffenrüstung, das ist nun mal erstmal an dich ganz persönlich gerichtet. Aber das zeigt auch gerade die letzten Verse, wir stehen in einer Armee, in einer Gemeinschaft, in einer Kampfgemeinschaft. Und da ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig, sage ich mal, auch in diesen Punkten immer wieder unterstützen, ermuntern, darauf aufmerksam machen. Wenn wir diesen Text jetzt so ganz einfach nur erstmal gelesen haben, dann wird uns eigentlich etwas klar. Das ist mir manchmal so in meinem Alltagsdenken gar nicht mehr so richtig bewusst. Das ist so weg irgendwie. Ja? Wir leben in einer Welt, wo wir Aufgaben haben, die es gilt zu erfüllen. Und wir versuchen es bestmöglich hinzukriegen. Wir strengen uns an. Ob das jetzt in der Erziehung der Kinder ist, ob das in meiner Freizeit ist, dass ich sie vernünftig gestalte, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht. oder ob es an meinem Arbeitsplatz ist, wo vielfältige Herausforderungen vielleicht da sind. Ja, ich stelle mich den Aufgaben und ich versuche sie zu erledigen. Und habe oft nicht mehr so den Blick für das Ganze, für das Umfeld, für die Umgebung oder die Situation, in der ich lebe. Und hier, diese Verse machen uns aber eins deutlich. Das ist kein gemütliches Leben eigentlich, vor allen Dingen nicht, wenn du Christ bist. Sondern das ist ein Leben im Kampf. Und zwar sehr ernstzunehmender Kampf. Das ist tatsächlich die Situation, in der wir als Christ in dieser Welt leben. Es geht also nicht darum, ein möglichst bequemes Leben zu haben. Ein Leben, wo es keine Probleme gibt oder wenn, dann möglichst kleine, die man so schnell eben mal beiseite schieben kann oder erledigen kann. Sondern das ist eine Herausforderung, die Gott an uns stellt, weil die Realität tatsächlich so ist. Alles andere, dass wir uns ein sorgenfreies und bequemes Leben vorstellen, ist etwas, was nicht der Wahrheit entspricht. Und heute soll es ja ganz bewusst um den Gürtel der Wahrheit gehen. Aber dazu ist es notwendig, dass wir zunächst uns einfach bewusst machen, wie sind die Umstände, warum brauchen wir diesen Gürtel? Und wenn wir in so einem Kampf leben, dann wird es deutlich, dass wir den Kampf eigentlich nicht bestehen können. Dieser Kampf ist so intensiv, dass wir ihn eigentlich normal verlieren würden, auch als Christen. Und das ist eigentlich frustrierend. Wir wollen doch irgendwo die Aufgaben bewältigen. Wir wollen uns den Situationen, die uns das Leben stellt, damit auch klarkommen. Und wenn wir dann zurückschauen, müssen wir immer wieder mal feststellen, dass wir es nicht so ganz geschafft haben. Also mal ganz pragmatisch gedacht, wir haben verloren. Und deshalb fängt der Paulus diesen ganzen Abschnitt mit einem sehr, sehr wichtigen Vers an, Vers 10. Ich lese mal nach der NEU vor. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft oder durch seine unglaubliche Stärke oder mit seinen Möglichkeiten, die er hat. Und das ist wieder etwas, was uns sofort eigentlich beruhigen kann, aber auch Mut machen kann. Wenn Gott uns in diesen Kampf stellt, dann lässt er uns nicht alleine. Dann ist er bei uns. Dann rüstet er uns aus und bietet uns die Dinge an, die wir brauchen, um diesen Kampf zu bestehen. Ganz praktisch gesagt, es gab damals keinen römischen Soldaten, der in die Armee des Kaisers getreten ist, und dann erstmal in den Kaufladen gehen musste, sich seinen Helm kaufen musste, sein Schwert kaufen musste, seinen Gürtel kaufen musste und all diese Dinge, die hier aufgezählt werden. Sondern der kam zur Armee hin und dann kriegt er gesagt, hier, da liegen deine Sachen, nimm sie und benutze sie. Das war sogar Pflicht. Ist bis heute Pflicht. Wer zur Bundeswehr geht, ich war nie da, aber so weiß ich's, der kommt erstmal in die Ankleidekammer. Ja? Und dann kriegt er erzählt, hör mal, du musst diese Uniform anziehen und du musst deine Schutzausrüstung mitnehmen. Und wenn du es nicht machst, kriegst du Ärger. Genau das Gleiche in einem Betrieb, wenn da gewisse Sicherheitsvorschriften sind, du musst deine Sicherheitsschuhe anziehen, dann gibt es kein Wenn und Aber, dann kriegst du die am ersten Arbeitstag dahingestellt, dann hast du die anzuziehen, solange du dich auf dem Betriebsgelände befindest. Das ist eine Vorschrift. Ja. Und so ist es hier letztendlich auch. Gott stellt uns das, was wir brauchen, um den Kampf zu bestehen, zur Verfügung. Das ist auch gut so. Denn ich habe eben schon mal gesagt, wir vergessen eigentlich oftmals in unserem Alltagsleben, was für ein Kampf das ist. Gerade hier in unserer Region, wo wir in der Freiheit unseren Glauben leben dürfen. Da haben wir oft nichts mit zu tun, dass das einfach so, ja, das gehört dazu. Steht doch im Grundgesetz, ich darf meinen Glauben frei ausleben. Was soll ich denn da noch kämpfen? Nee, der Fakt ist, die ganze Welt ist ein Schlachtfeld für den Kampf zwischen Gott und Satan. Und du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen, stehen mitten in diesem Kampf. Und zwar ziemlich weit vorne in der Kampfesreihe. Da, wo es gefährlich wird. Wir kämpfen also, wie Paulus sagt, nicht gegen irgendwelche Menschen, die uns vielleicht mal auslachen, die uns verspotten wegen unseres Glaubens. Nein, das geht viel tiefer. Der Feind ist viel furchterregender, viel schlimmer als irgend so ein Mensch, der sich vielleicht lustig macht. Denn wir kämpfen, und so heißt es hier ganz klar und deutlich, gegen geistliche, dämonische Mächte und Gewalten. Wir kämpfen gegen den Weltbeherrscher der Finsternis. Da ist Mr. Trump nichts dagegen, um es mal deutlich zu sagen. Das ist eine ganz andere Dimension, die uns hier aufgezeigt wird. Wir kämpfen gegen die bösartige Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Wie gesagt, wie ich mich vorbereitet habe, so gedacht, der Blick fehlt mir oft im Alltag. Für diese tatsächliche Situation als Christ. Wir kämpfen sozusagen gegen alles, was sich irgendwo versteckt, aber was eine unglaubliche Kraft und Macht entwickeln kann. Und wir kämpfen gegen eine Denkweise, die permanent gegen Gott ausgerichtet ist. So ist unsere tatsächliche Situation. Das heißt, wenn unser Glaube belächelt wird oder ins Lächerliche gezogen wird, dann ist das nicht gegen dich und mich gerichtet, sondern dann ist das gegen Gott gerichtet. Und wenn Gesetze gegeben werden in unserer Welt, die es schwierig machen, den Glauben zu leben, dann ist das nicht gegen uns gerichtet, sondern es ist gegen Gott, gegen unseren Vater im Himmel gerichtet. Das ist die tatsächliche Situation, in der wir stehen. Und hier fordert uns die Bibel tatsächlich auf, diesen Kampf anzunehmen. Als Kinder Gottes sind wir in den Kampf berufen sogar. Und nochmal, wir kämpfen nicht gegen Feinde, die wir so sehen mit unseren Augen. Wir kämpfen nicht gegen Feinde, die wir anfassen können, die wir berühren können. Und wir kämpfen auch nicht gegen Feinde, die wir aus unseren Möglichkeiten heraus überlisten können. Das zeigt die Ernsthaftigkeit dieses Abschnitts, dieser Thematik. Wir brauchen einen Schutz, der stark ist. Wir brauchen Weisheit. Weil alles andere, was in diesem Kampf gegen diese Mächte gefordert wird, übersteigt deine und meine Möglichkeiten. Egal, wie stark wir uns fühlen, wir schaffen das nicht alleine. Das heißt also, wir müssen wirklich erkennen, dass wir als Christen in einem sehr gefährlichen Umfeld, an einem sehr gefährlichen Ort leben. Und wir sollten uns dessen immer wieder neu auch echt bewusst sein. Überall um uns herum lauern tatsächlich Gefahren, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und diese Gefahren, die verbergen sich oftmals, die erkennen wir gar nicht sofort. Das ist eins der größten Probleme dabei. Das wird, denke ich, gerade in den letzten Jahren immer deutlicher. Ich sage nur Fake News. Wer erkennt sofort die Fehler in einer Meldung, die wir vielleicht aufschnappen, in einer Information, die wir lesen? Das ist oft so geschickt verpackt, dass du das gar nicht entdeckst. Und schon, wenn ich eine falsche Information habe und die so geschickt verpackt ist und ich sie annehme, schon laufe ich in eine falsche Richtung. Merken wir, wie notwendig es ist, dass wir lernen, effektiv zu kämpfen. Also nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich auf den Grund zu gehen. Und das ist notwendig, damit wir, und das ist das Interessante an dem Epheserbrief, damit wir als Christen Dinge erleben, die Gott für uns vorbereitet hat. Das fängt doch schon im ersten Kapitel im Epheserbrief an, wo es heißt, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die in der Himmelswelt ist. Das will Gott dir schenken. Und die Gefahr, dass wir dieses Geschenk nicht in seiner Fülle auspacken und in Empfang nehmen können, manches oder vieles davon wartet noch auf uns, weil es um die Segnungen in der Himmelswelt geht, aber diese Segnungen haben schon Auswirkungen jetzt auf unser irdisches Leben. Die Gefahr, dass wir diese Segnungen gar nicht richtig empfangen können, liegt darin, dass wir den Kampf nicht kämpfen, in den Gott uns gestellt hat. Oder nicht effektiv genug kämpfen. Und ein weiterer Punkt ist, damit ist Freude verbunden, wenn ich diese Segnungen empfange, wenn ich darüber nachdenke. Deshalb, und das schreibt, das geht dann weiter in dem zweiten und dritten Kapitel und sogar jetzt bis zum Ende des Briefes sogar, Gott hat uns seinen Geist geschenkt, seinen Heiligen Geist. Den Geist, den der Herr Jesus hatte, den hast du bekommen. Er hat uns teilhaben lassen daran. Und durch diesen Geist Gottes, so schreibt es Paulus hier, möchte er uns letztendlich, das glaube ich steht im vierten Kapitel, möchte er uns letztendlich die Fülle der Offenbarungen Gottes deutlich machen. Dass wir erkennen, welche Gedanken Gott überhaupt hat und wie groß und wie weitreichend und universell diese Gedanken sind. Paulus schreibt davon, dass er durch den Geist Gottes in die Geheimnisse Gottes sozusagen eingeweiht wurde und er das den Geschwistern weitergeben möchte. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Gott weiht dich und mich in sein Denken hinein, in seine Pläne, in seine Ideen. Nicht, weil wir Theologie studieren oder sonst etwas, sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Also Gott hat uns so viel geschenkt. Damit wir das aber erleben und erfahren dürfen in unserem Leben, ist es notwendig, dass die falschen Informationen, die auch überall herumschwirren, dass wir die abwehren können, dass wir dagegen kämpfen können. Und dafür brauchen wir diese Waffen, die Gott uns hier vorstellt, die Paulus sozusagen als Waffenrüstung Gottes uns zeigt. Und wenn wir uns daran erfreuen, dass wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben dürfen und Anteil haben dürfen an seinem allmächtigen und allumfassenden Wissen, an seiner allmächtigen Stärke. Ja, wenn wir uns darüber freuen, dann müsste uns eigentlich auch klar sein, dass Gott uns Waffen an die Hand gibt, die uns einen unüberwindbaren Schutz anbieten. Das heißt, wenn wir diese Waffen annehmen und einsetzen, dann entsprechen sie der Möglichkeiten Gottes. Und die sind größer als alles andere. Es ist ein unüberwindbarer Schutz des allmächtigen Gottes, die er uns zur Verfügung stellt. Sozusagen die größten, überhaupt nur vorstellbaren Hilfen, die Gott uns anbietet hier. Deshalb lohnt es sich, über diese Hilfsmaßnahmen oder diese Hilfsgegenstände, nicht Maßnahmen, diese Gegenstände, die wir hier vorgestellt bekommen, nachzudenken. Und der Paulus erzählt uns also, dass wir hier zur Verteidigung bereit sein müssen. Im Wesentlichen geht es um Verteidigung von Angriffen, die auf uns einwirken. Aber auf der anderen Seite redet die Bibel auch davon, dass es eine offensive Seite gibt. Ein Angriff sozusagen, den wir ausführen. Denn sowohl Angriff wie auch Verteidigung ist wichtig in einem Kampf. Und für beides gibt uns die Waffenrüstung Gottes die entsprechenden Möglichkeiten, wenn wir sie in Besitz nehmen und anwenden. Auf der anderen Seite, wenn wir nichts tun, also wenn wir jeden Tag einfach nur für uns selbst leben, dann werden wir auch keinen großen Kampf führen müssen. Dann haben wir ja ein gemütliches Leben, aber letztendlich nach dem, was Paulus hier im Epheserbrief auch schreibt gerade, eigentlich ein unproduktives oder ein unerfülltes Leben. Somit liegt es an uns. Brauchen wir die Waffen wirklich richtig oder sagen wir, schön, dass ich die Waffenrüstung habe, für sonntags morgens reicht mir die. Die Rest der Woche lasse ich es einfach mal im Schrank liegen. Wisst ihr, wenn der Feind sieht, dass du nicht kampfesbereit bist, dann ignoriert er dich größtenteils. Dann lässt er dich links liegen. Da gibt es ganz andere, die es ernst meinen mit ihrem Glauben, gegen die er richtig heftig kämpft. Und ich denke, wir alle wollen die sein, die für unseren Gott und Vater im Himmel eintreten und für ihn kämpfen, brauchbare Werkzeuge für ihn sind. Denn je aktiver wir im Reich Gottes eigentlich unterwegs sind, umso aktiver wird auch das Reich der Finsternis uns bekämpfen. Das ist einfach eine Tatsache, die ganz logisch sogar ist. Und somit müssen wir uns verteidigen, aber wir müssen auch effektiv verteidigen und effektiv angreifen. Und je effektiver die Offensive ist, umso notwendiger wird auch eine effektive Verteidigung. Deshalb nimmt Paulus uns hier mit in dieses Bild dieser Waffenrüstung. Ich habe es eingangs schon gesagt, das war damals ein ganz gebräuchlicher Gegenstand, der im tagtäglichen Leben den Menschen begegnet ist. Wir befinden uns hier in der Situation in Ephesus im Römischen Reich. Und das Römische Reich war sehr, sehr stark durch die Armee des Römischen Reiches geprägt. Diese gewaltige Ausdehnung, die dieses Römische Reich zu der Zeit hatte, war nur möglich, weil das Römische Reich eine riesengroße Armee hatte, mit Mengen von Menschen, die als Soldaten dienten. Und dann kann man sich vorstellen, dass in jedem Dorf, in jeder Stadt es im Tagesablauf den Menschen etwas ganz Normales war, Soldaten des Römischen Reiches zu begegnen. Und die in der Regel auch in der normalen Stadtumgebung unterwegs waren mit ihrer Ausrüstung. Nicht mit der ganz vollen Montur, aber mit der normalen Ausgehuniform sozusagen, die all diese Dinge hier enthält, die für einen plötzlichen Angriff zunächst mal geeignet sind, eine effektive Verteidigung zu zeigen. Natürlich, wenn wir das heute lesen, bedeutet das für uns nicht buchstäblich diese Gegenstände, also dieser Gürtel oder dieses Schwert oder dieses Schild, sondern es ist ein Beispiel für uns, an dem wir uns auch ausrichten können und die einfach geistlich auch eine praktische Bedeutung damit gewinnen. Deshalb die Frage, jetzt wenden wir uns diesem Gürtel der Wahrheit näher zu. Was ist das denn eigentlich, dieser Gürtel der Wahrheit? Man könnte es jetzt ganz einfach sagen, okay, das ist so ein Ding hier, was die Hose festhält, damit sie nicht runterrutscht und ja, das soll die Wahrheit sein. Ja. Ich glaube, es geht viel tiefer. Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Zunächst mal zu der damaligen Zeit oder auch zur Zeit des Herrn Jesus, da war die Mode nicht so stark von der Schönheit oder von der Außergewöhnlichkeit, von der Ausgefallenheit bestimmt, sondern vielmehr von der praktischen Seite her. Natürlich wollten die Leute auch schick sein, schon damals, aber Kleidung hatte einfach immer in erster Linie eine praktische Funktion. So wie heute zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ja, da ist auch erstmal die praktische Funktion im Vordergrund, dass die Kleidung dir einen gewissen Schutz bietet, dass sie eine gute Beweglichkeit anbietet und, und. Das sind so Dinge, die einfach, sag ich mal, ja, als obere Position in der Gestaltung und auch in dem Aussehen dieser Kleidung letztendlich aufzeigen. Also, es geht um die praktische Funktion, die im Vordergrund steht. Und zu der Kleidung eines Soldaten oder auch überhaupt zu den meisten Menschen damals gehörte, dass sie normalerweise eine Unterwäsche getragen haben, ein Unterhemd sozusagen. Das reichte aus, wenn du in deinem privaten Umfeld dich bewegt hast, in deiner Wohnung und so weiter. Aber sobald es rausging in die Öffentlichkeit, da zog man ein Obergewand an. Man über diese normale Unterwäsche drüber. Und damit das alles zusammen irgendwie ja, eine gewisse Form brachte und ein gewisses Aussehen auch brachte, nahm man dazu diesen Gürtel, den man sich dann umschnallte und der dieses Obergewand ist einfach ein gutes Aussehen gab auf der einen Seite, aber auch eine gute Funktion gab. Und das war eigentlich erstmal die einfache Anwendung oder die einfache Beschreibung dieses Gürtels. Aber wenn wir dieses Gürtel, den auch die Soldaten sich umgeschnallt hatten, über ihr Obergewand näher betrachten, dann gab es da noch mehr Funktionen. Schon im Alten Testament wird uns das deutlich gemacht, dass ein Kämpfer einen Gürtel benutzte über dem Obergewand, wo das Schwert dran befestigt worden ist. Also die Waffe, die gebraucht wird, um im Ernstfall einen Kampf auszuführen. Das Schwert fand einen guten, sicheren Halt an diesem Gürtel. Und dann gab es bei diesen Gürteln noch eine spezielle Geschichte. Da waren so kleine Taschen drin eingenäht. Der Jesus braucht dieses Beispiel auch. Das war sozusagen die Geldbörse in diesem Gürtel. Die war eingenäht, meistens auf der Innenseite, wo man das Geld reinsteckte. Matthäus 10, Vers 9 lesen wir das, wo der Jesus das ganz praktisch sagt. Da sagt er nämlich, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in euren Gürteln. Also man packte so das, was man zum Lebensunterhalt brauchte, für das Tagesgeschäft, packte man in diesen Gürtel rein. Und damit sehen wir die Funktion, die dieser Gürtel letztendlich hatte, eigentlich sehr deutlich. Denn ohne Gürtel würden also die Waffen nicht irgendwo festhalten am Gewand oder in einer gewissen Einsatzbereitschaft. Und ohne Gürtel würde die Kleidung auch nicht ordentlich sitzen. Dann sähe man etwas heruntergekommen aus. Ja? Also zum optischen Darstellung deiner Persönlichkeit war es wichtig, damals einen Gürtel anzuziehen. Und als drittes, ohne Gürtel hätte man Probleme mit der persönlichen Versorgung, mit den Bedürfnissen, die da sind, weil du kein Geld bei dir hättest. Ja? Das wäre also sehr unpraktisch, wenn du unterwegs bist. Somit hat dieser Gürtel eigentlich drei ganz praktische Funktionen. Also einmal die Waffe zu halten, einmal das Aussehen zu stärken oder schön zu machen und als drittes die Versorgung letztendlich zu ermöglichen. Heute, ich habe es eben schon mal gesagt, in der Arbeitskleidung hat man so ähnliche Dinge, wo die Funktion einfach als erstes höher gestellt wird als das Aussehen. Und da gibt es den sogenannten Handwerkergürtel. Das ist so ein breiter, stabiler Gürtel, den der Handwerker sich umzieht und da sind auch so verschiedene Taschen oder Ösen dran. So die Öse, da steckt er dann den Hammer oder die Zange rein, damit die immer griffbereit ist. Und dann hat er so einen kleinen Beutel da dran, wo die Nägel oder Schrauben drin sind, damit er die schnell erreichen kann und nicht erst lange rumfummeln und suchen muss. Also dieser Gürtel unterstützt seine Tätigkeit in einer hervorragenden Art und Weise. Sozusagen, der Gürtel ist dafür da, dass alles Notwendige griffbereit ist, wenn es gebraucht wird. Sehr praktisch. Zusätzlich gab es damals bei dem Gürtel noch eine weitere Funktion, nämlich so eine symbolische Bedeutung. Das heißt, wenn der Soldat den Gürtel sich umschnallte, dann war das ein Zeichen des Aufbruchs, ein Zeichen der Bereitschaft, seinen Dienst auszuführen. Nun ist das, stellen wir fest, so ein Gürtel hat ganz, ganz viele gute Seiten. Aber hier ist nur von einer Seite die Rede, und zwar von dem Gürtel der Wahrheit. Also von der Wahrheit. Und es ist interessant, dass das als erstes in dieser Waffenrüstung genannt wird. Ich habe eben in der Einleitung versucht, uns klarzumachen, wir stehen in einem Kampf gegen unsichtbare Mächte und letztendlich in einem Kampf gegen den Teufel, gegen Satan. Und Satan ist von Anfang an ein Lügner, sagt die Bibel klipp und klar. Das heißt, es ist genau das Gegenteil von der Wahrheit. Sein ganzes System besteht aus Lügen. Da ist nicht eine Aussage, die wahr ist. Sie wird uns manchmal als Wahrheit versucht darzustellen, weil man so ganz hinten rumkommt. So hat das ja bei Jesus auch gemacht. Steht nicht geschrieben. Das heißt, er beruft sich sogar auf eine Quelle der Wahrheit und dreht dann diese Wahrheit um in eine Lüge. Unglaublich taktisch, der Kerl. Ja? Aber die Bibel sagt klipp und klar, alles, was aus seinem Mund kommt, ist eine Lüge. Und deshalb, denke ich, verstehen wir auch, oder wird es uns sofort auch klar, dass die Wahrheit das erste Mittel zur Verteidigung ist. Aber dann können wir dort weitergraben an dieser Stelle. Was ist denn die Wahrheit? Oder was bedeutet Wahrheit tatsächlich? Heutzutage leben wir doch in einer Umgebung, wo der Gedanke einfach geprägt ist, dass wir die Wahrheit eigentlich selbst bestimmen. Also was ich als Wahrheit empfinde, das ist die Wahrheit. Ich bestimme, was gut, was böse ist. Ich relativiere alles und setze damit fest, was für mich die Wahrheit ist. Und man tut so, als ob es keine absoluten Wahrheiten gibt, sondern es gibt nur gleichwertige Wahrheiten. Du hast deine und ich habe meine und die sind gleich viel wert. Merken wir, wie blöd das eigentlich schon ist, so etwas festzulegen. Damit lebst du doch in einem Mischmasch, der einfach nur noch eine graue Masse darstellt, die vollkommen ziellos und haltlos ist und die auch nicht der Realität entspricht. Denn alle bestätigen letztendlich dann doch, dass es tatsächliche fixe Wahrheiten gibt. Nehmen wir nur die Mathematik, es wird keiner bestreiten, dass 1 und 1 2 ist. Ja? Oder dass wir physikalische Gesetze haben, die sich nicht überwinden lassen. Ich kann ein Auto noch so perfektionieren, aber es wird immer Energie gebrauchen, um es sich fortzubewegen. Ein Perpetuum mobile gibt es nicht. Es gibt also tatsächlich feste Wahrheiten. Ob du die jetzt glaubst oder nicht, natürlich kannst du auch daraus wieder sagen, ich habe eine andere Wahrheit, aber da lacht jeder über dich, ja, da ist es offensichtlich. Aber bei vielen anderen Fragen wird es so akzeptiert und geduldet, alles sind gleichwertige Wahrheiten. Und es ist interessant, wie stark sich das auch in der Christenheit immer wieder ja, ausleben lässt oder wie man das feststellen muss. Das war schon damals so. Da gab es fromme Menschen, die eine andere Wahrheit für sich in Anspruch nahmen als der Paulus. Warum hat Paulus so oft in seinen Briefen Dinge geschreiben müssen, um auf Korrekturbedarf hinzuweisen? Und das geht bis heute so weit weiter. Ah ja, du siehst die Bibelstelle so, aber ich sehe sie anders. Es ist schon bei manch einer Bibelstelle schwierig, tatsächlich den wirklichen wahren Grund zu finden oder zu verstehen. Aber wir sollten uns da nicht anmaßen, Dinge als absolut endgültig hinzustellen, wenn das nicht ganz klipp und klar uns durch Gottes Geist gezeigt wird. Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite verlangt es die Bibel von uns, dass wir uns wirklich mit den geistlichen Wahrheiten, die Gott uns hat aufschreiben lassen, auch auseinandersetzen. Tiefgehend versuchen zu forschen darin. Das ist vor allen Dingen eine besondere Herausforderung für die, die Gott in die Verantwortung zum Beispiel für eine Gemeinde oder so weiter gesetzt hat. Männer, die eine Führungsfunktion, die Hirtenfunktion ausüben sollen, die sind herausgefordert, darin zu forschen und auch eine einheitliche Linie festzulegen, wie wir Gottes Worten zu verstehen haben. Aber es gibt niemals gleichwertige Meinungen. Man kann in vielen oder in einigen Fragen die Ansicht eines anderen auch stehen lassen, ohne dass man die Gemeinschaft zum Beispiel unter Christen zerstört oder dagegen ankämpft. Aber es gibt Grundsätze, wenn es um das Evangelium geht, da ist die Wahrheit so klipp und klar und so eindeutig in Gottes Wort geschrieben, dass wir da nicht umhinkommen und sagen müssen, das ist die unveränderbare, absolute Wahrheit, die Gott uns mitgeteilt hat. Und die ist nicht abhängig von anderen Meinungen. Das ist auch das Interessante. Gottes Wahrheit, die er uns in seinem Wort mitgegeben hat, ist eindeutig. Und deshalb stehen hier eigentlich zwei Aspekte in diesem Begriff Schwert der Gürtel der Wahrheit. Also zwei Aspekte in dieser Wahrheit drin. Das erste ist die geoffenbarte Wahrheit, also der mitgeteilte Sachverhalt. Das, was Gott uns mitgeteilt hat. Und da sagt Jesus selbst in Johannes 17, Vers 17, mein Wort ist Wahrheit. Das bedeutet, dass das von Gott inspirierte Wort Gottes, was uns vorliegt in Form der Bibel, wörtlich heißt es ja, von Gott eingehaucht worden ist. Das heißt, Gott hat Menschen benutzt, denen er seine Wahrheit eingehaucht hat, damit sie das aufschreiben, dass das die komplette Wahrheit ist. Dass die Bibel nicht nur Teile enthält von Gottes Wahrheit, sondern komplett Gottes Wahrheit ist. Das ist die geoffenbarte Wahrheit, der mitgeteilte Sachverhalt. In der Bibel lesen wir Gottes Versprechungen, da lesen wir seine Gebote, da lesen wir seine Gedanken. Und ohne diese Wahrheit, oder wenn wir versuchen, diese Wahrheit einzugrenzen, dann haben wir keine Chance im Kampf gegen diese unsichtbaren geistlichen Mächte, die uns permanent attackieren wollen, um diese Wahrheiten abzuschwächen, umzudeuten. Gott offenbart uns in seinem Wort die Wahrheit über unseren Ursprung, über unsere Gegenwart und auch über unsere Zukunft. Und da dürfen wir nicht von abweichen, sondern wenn das die Wahrheit ist, dann muss ich alle anderen Dinge, die auf mich einströmen, im Verhältnis zu dieser Wahrheit setzen. Denn das ist wirklich der Sachverhalt, der wahrhaftig ist, den Gott uns mitgeteilt hat. Und ich finde es interessant, dass es so viele wirklich gute Wissenschaftler gibt, die zum Beispiel unseren Ursprung unter diesem Aspekt betrachten. Sie gehen von dem Sachverhalt, der Gott uns mitgeteilt hat, aus, so wie es uns im ersten Buch Mose beschrieben wird, und versuchen die anderen wissenschaftlichen Entdeckungen in Einklang mit diesem Sachverhalt zu bringen. Wir wissen, es gibt viele, viele andere Wissenschaftler, die es genau andersrum machen. Weil sie einfach ohne Gott leben wollen oder ohne Gott die Dinge entdecken wollen. Die sogar selbst zugeben, dass es nicht anders in ihrer Denkweise geht und uns das dann als Wahrheit verkaufen wollen. Also wir merken genau an diesem Beispiel Schöpfung oder Evolution, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wahrheit an den Anfang setzen und von da ab ausgehend alle anderen Dinge, die auf uns einströmen, in Verbindung damit zu bringen wollen. Und nicht umgedreht. Das ist die geoffenbarte Wahrheit. Und Paulus stellt das hier fest. Vers 13 lesen wir es hier im ersten Kapitel im Epheserbrief. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, also die Freudenbotschaft eurer Rettung gehört habt. Es geht um das Wort der Wahrheit. So ist es auch, was die Errettung oder die Erlösung von Menschen angeht. Nur das, was in der Bibel steht, zählt. Durch Glaube seid ihr rettet, nicht durch Werke, nicht aus euch, nicht, was ihr euch anstrengt. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass der Heilige Geist für uns der Fürsprecher beim Vater ist und nicht eine Person, die vielleicht irgendwann mal sehr vorbildlich gelebt hat und dann als Heilige verehrt wird. Das müssen wir uns wirklich daran halten. Das sind so grundlegende Wahrheiten, die Bibel uns zeigt. Und in Kapitel 4, Vers 21 betont Paulus auch nochmal, dass die Wahrheit in Jesus ist. Also auch der Sohn Gottes ist die Wahrheit. Und er hat es ja selbst von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deshalb kann man jetzt nicht auseinanderdividieren, das Wort Gottes, die Bibel und der Herr Jesus. Es gibt auch da heute wieder ganz gewisse Bestrebungen, gerade in christlichen Bereichen, wo man sagt, ihr achtet immer nur auf die Bibel, ihr nehmt die Bibel so hoch. Für uns ist Jesus viel wichtiger. Das lässt sich nicht auseinanderdividieren. Beides ist die Wahrheit und damit deckungsgleich. Das heißt, wenn ich die Bibel als ganze Wahrheit ansehe, dann ist auch der Herr Jesus auf dem Boden dieser Bibel die ganze Wahrheit und umgedreht genauso. Wahrheit kann ich nicht zerteilen oder in zwei Richtungen deuten. Das funktioniert nicht. Und deshalb soll dieses Festhalten an der Wahrheit Gottes, an dem Wort Gottes, das sein, was wir fördern müssen. Womit wir uns auseinandersetzen müssen, denn hier steht, dass wir fest umgürtet sein sollen mit dieser Wahrheit. Das heißt nicht, ich kann den Gürtel zwei Loche weitermachen, weil es bequemer ist, sondern fest umgürtet heißt, der muss auch seine Funktion erfüllen. Sonst rutscht dir die Hose runter und du stehst nackig da. Ganz einfach gesagt. Das sind so ganz praktische Dinge. Das ganze Wort Gottes als uneingeschränkte Wahrheit wirklich festhalten und nicht einzelne Aussagen relativieren. Und somit ist der Inhalt des Wortes Gottes, der Inhalt des Evangeliums, sozusagen die Aussagen dieser Sachverhalte, die Gott uns mitteilt, das Material und auch die Ausführung des Gürtels. Und da wird es schnell deutlich. Ein Gürtel muss reißfest sein, ein Gürtel muss stabil sein und bei dem Gürtel zählt die Form, bestimmt die Funktion. Nicht andersherum. Das ist die Wahrheit, genau. Form follows function. Ja. Das ist so ein gängiger Begriff. Ein Gegenstand kann man einmal in der Richtung konstruieren oder sich ausdenken, aber auch genau andersherum. Dass ein Designteil letztendlich daraus entsteht. Nein, der Gürtel ist ein praktisches Teil, was uns im praktischen Leben einfach eine Hilfe sein soll. Das ist der erste Punkt, der in der Wahrheit drinsteht, also die geoffenbarte Wahrheit. Der zweite Punkt ist die subjektive Wahrheit, und zwar nicht subjektiv in der Form, dass es aus meinem Betrachtungswinkel heraus zu beurteilen ist, sondern dass das meine Lebenswirklichkeit wird. Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, die wir gerade betrachtet haben. In Kapitel 4, Vers 24 im Epheserbrief sagt der Paulus, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Und jetzt Vers 25, als Menschen, die Lüge abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Du hast die Lüge abgelegt, als du dich für Jesus Christus entschieden hast. Habe ich das wirklich? Na gut, ich glaube, wir kennen uns alle, dass wir immer wieder mal, ja, dass uns eine Lüge passiert. Aber das soll nicht die Regel sein in unserem Leben, eher das Gegenteil. Wir sollen die Wahrheit sagen und leben. Das heißt, hier geht es um die subjektive Wahrheit, um die wahrgenommene Wahrheit von anderen, wenn sie mein Leben betrachten. Ganz praktisch bedeutet das, ich muss das auf mein tägliches Leben anwenden. Denn wenn ich das nicht tue, dann erfüllt der Gürtel auch nicht seinen Zweck. Dann ergibt mir der Gürtel, der mich vielleicht im ersten Moment sogar ein bisschen einschnüren kann, weil er fest rumgezogen ist, gibt mir aber die tatsächliche Freiheit des Lebens. Wenn das wirklich meine Prämisse ist, dass ich nach der Wahrheit der Bibel, nach der Wahrheit der Aussagen der Bibel wirklich lebe und das auch anwende in meinem Leben, dass ich die Wahrheit rede, dann habe ich die tatsächlichen Freiheiten, die Gott mir eigentlich schenken möchte in meinem Leben. Und wenn wir alles in unserem Leben an der Wahrheit messen, dann finden wir auch wirklich Kraft und Schutz vor diesen Angriffen, die von außen kommen. Das heißt also, mit dem Anziehen des Gürtels der Wahrheit, da geht es um ein praktisches Christsein. Und wenn wir an dem Punkt sind, da hat der Jesus auch einen großen Wunsch geäußert. Wir haben heute Morgen begonnen, dass der Jesus den Wunsch hatte, dass wir uns immer und immer wieder an sein Opfer gedenken durch das Gedächtnismahl, das er uns gegeben hat. Und der Jesus hat weitere Wünsche an unser Leben geäußert, auch in Johannes 17 in dem Gebet. Und jetzt möchte ich den ganzen Vers Johannes 17, 17 uns kurz vorstellen. Da heißt es, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das ist der Wunsch des Herrn Jesus, dass unser Leben ein geheiligtes Leben wird. Und dazu brauchen wir den Gürtel der Wahrheit, dazu brauchen wir die Worte der Wahrheit, dazu müssen sie Anwendung in unserem Leben finden. Ohne dass wir das praktizieren, wird es nicht möglich sein, ein Leben so zu führen, wie es Gott entspricht. Das soll unser Lebensziel sein, ein heiliges Leben. Und deshalb ist dieser Gürtel der Wahrheit so wichtig, so lebensnotwendig. Und der Jesus selbst war auch, als er als Mensch auf dieser Erde lebte, diesbezüglich das absolute Vorbild. Denn sonst hätten die Leute laut gelacht, als er in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Da hat keiner gelacht, sondern man hat voller Ehrfurcht ihn angeschaut. Und diese Aussage des Herrn Jesus hat Platz gefunden in der Bibel, damit wir wissen, dass nur in der Gemeinschaft mit Jesus unser Leben wirklich so gelingen kann, wie Gott sich das vorstellt. Also das sind jetzt ganz praktisch zwei Dinge, die uns hier, denke ich, deutlich werden bei dem Gürtel der Wahrheit. Das eine ist die innige Gemeinschaft mit Jesus, die ich tagtäglich pflegen soll und pflegen muss, damit es gelingt. Das heißt, wenn ich morgens wach werde, sollte mein erster Gedanke Richtung Jesus gehen. Und wenn ich abends, bevor ich die Augen zumache, sollte mein Gedanke auch in einem Gebet mit Jesus sein. Und natürlich im ganzen Tagesablauf auch. Ich darf ihn da nicht ausknipsen, sondern er muss dabei bleiben. Ja? Und das zweite ist, ich muss die Wahrheit kennen. Und die steht in der Bibel. Deshalb ist Bibellesen so wichtig für einen Christen. Nicht als Pflichtübung, sondern um zu empfangen die Wahrheit, die Gott wirklich uns Menschen mitzuteilen hat. Den Sachverhalt, den Gott in seinem Denken uns offenbaren möchte. Diese zwei Basispunkte im Leben als Christ wird deutlich durch den Gürtel der Wahrheit. Und dann stellen wir, wenn wir darüber nachdenken, auch fest, dass die Wahrheit ein ganz besonderes Geschenk ist, das wir von Gott, dem Vater, tatsächlich erhalten haben. Und deshalb müssen wir die Wahrheit, die Gott uns mitteilt, auch echt zutiefst respektieren und auch sehr sorgfältig damit umgehen. Unsere Grundlage ist das gesamte Wort Gottes, oder die Grundlage unseres Lebens sollte das gesamte Wort Gottes sein. Und Jesus Christus, der Eckstein unseres Glaubens, also der Punkt, an dem sich mein ganzes Leben ausrichtet, der meinem Leben Richtung gibt. Und das ist nicht nur ein Gedanke, den der Paulus hier im Epheserbrief formuliert, sondern auch der Petrus war ja auch ein Mann, der die ersten Gemeinden sehr stark geprägt hat. Schon allein dadurch, dass er als Jünger jemand war, der immer sehr forsch und sehr herausfordernd war. Nicht ohne Fehler, aber der bereit war, auch tiefste Korrektur anzunehmen von seinem Herrn. Deshalb ist es auch ein Anliegen, das Petrus schreibt in seinem Brief, in Kapitel 1, Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Somit können wir, denke ich, ein Fazit unter diesem Gedanken, der Gürtel der Wahrheit, festlegen. So wie ein Gürtel deine Hose hält, sollte dir auch Gottes Wahrheit in deinem Leben Halt und Sicherheit geben. Damit möchte ich diese Gedanken abschließen und ich freue mich auf die weiteren Beiträge dann zu den anderen Bestandteilen der Waffenrüstung Gottes. Im Übrigen habe ich, nachdem ich gestern so meine Vorbereitung abgeschlossen habe und das Ganze abgespeichert habe, festgestellt, dass wir 2019 schon mal eine Predigtreihe über dieses Thema hatten. Ich aber über den Gürtel der Wahrheit, da habe ich damals auch drüber gepredigt, ganz andere Gedanken hatte. Es ist manchmal interessant, das sage ich mal so festzustellen, dass man so verschiedene Aspekte auf diese, ja, auf die uns geoffenbarte Wahrheit haben kann, die aber alle, denke ich, eine grundlegende Basis darstellen für mein Leben als Christ. In dem Sinne freue ich mich, wie gesagt, auf die weiteren Vorträge in den nächsten Predigten über diese Thematik.